Uldreia, der Pilgergeschichten-Podcast mit Beate Steger. Heute spreche ich mit Paul Geisendörfer. Er ist für mich der Vater der deutschen Jakobswege, vielleicht kann man auch der Initiator sagen. Er hat in den 1990er Jahren entdeckt, dass es Jakobswege gibt und vielleicht auch schon gemerkt, welch großes Potenzial die haben. Paul Geisendörfer ist 1935 geboren, er ist Franke. Er hat das Heilsbronner Münster als seine Pfarrkirche gehabt. Und dieses Heilsbronner Münster, das ist auch eine Marien- und Jakobuskirche. Also da ist schon mal ein Bezug zum Jakobus. Aber das hat auch mit den Zisterziensern zu tun und es ist die Grablege der Hohenzollern. Er hat also um diese Themen herum mit seiner Gemeinde auch immer versucht, während seiner aktiven Zeit da Verknüpfungen zu schaffen und das abzuarbeiten, wie er so schön gesagt hat. Ab den 1990er Jahren hat er dann also die deutschen Jakobswege mit initiiert und es ist ihm gelungen, dass es ein großes Interesse daran gab und dass wir heute also weit mehr als 10.000 Kilometer markierte Jakobswege in Deutschland haben. Und das Besondere dabei ist auch, dass er von Anfang an Wert darauf gelegt hat, dass es Verknüpfungen gegeben hat, also dass praktisch ein Weg nicht an einer Stadtgrenze oder Regionengrenze aufhört, sondern dass das immer weitergeht. Uldreia, auf geht's! Also Sie sind für mich der Erfinder der deutschen Jakobswege. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und ich habe das auch alles gelesen, was Sie mir geschickt haben. Also Sie hatten 1985 eine erste Begegnung mit dem Jakobsweg.
Also mit der Idee des Jakobsweges.
Ja.
Wir sind also, ich bin 81 nach Heilsbronn als Gemeindepfarrer gekommen. Und da war meine Überlegung, welche Schwerpunkte machst du jetzt, nachdem ich vorher in einer übergemeindlichen Arbeit der Landjugend gewesen bin? Und ich habe dann versucht, aus der Geschichte Heilsbronns zu schöpfen. Und da war zunächst der Gedanke des Klosters, der Zisterzienser, dann der Hohenzollern. Und wir haben dann 10 Jahre in der Gemeinde zu diesem Thema zusätzlich gearbeitet, um der Gemeinde zu sagen, Zisterzienser, wo sind heute die und was machen die und welche Prägung hat Heilsbronn gefunden? Und da haben wir dann auch für die Hohenzollern, nachdem es Grablege der Hohenzollern ist, das Münster. Und da haben wir auch Gemeindefahrten gemacht zum Thema Zisterzienser und haben Göse besucht, sind nach Burgund auch gefahren. Und da war eine Studentin dabei aus Heilsbronn, eine Angela Treiber, die hat in Wesley nach der Führung der Kirche mit dem Priester da gesprochen und der ist in einem Kiosk verschwunden und hat ein Papier ihr übergeben. Und ich habe dann gesagt, Angelika, was war das Thema? Hat sie gesagt, deswegen bin ich eigentlich mitgefahren, nicht wegen der Zisterzienser, sondern wegen des Jakobsweges. Und in meiner Unwissenheit, ich habe noch nie vom Jakobsweg, da war ich 50 Jahre alt, gehört. Und gesagt, ja, was ist der Jakobsweg? Da hat sie mir das erklärt und mich hat es überhaupt nicht interessiert. Und es hat dann 4 Jahre wirklich geruht. Und wir haben dann die Zisterzienser weiter gefeiert bis 1989, 90. Und ich habe dann gedacht, wenn ich da jetzt nicht aufhöre, dann wird die Gemeinde so überdrüssig, dass sie immun wird gegen das Thema. Und da habe ich mich erinnert an das Gespräch mit der Angela Treiber in Wesley und habe gedacht, eigentlich, das wäre auch ein Thema. Heilsbronn ist Marien- und Jakobuskirche. Und in Nürnberg ist eine Jakobskirche und in Rodenburg. Da müsste ich mal kundig werden, welche Zusammenhänge da sind. und habe dann einfach die Jakobskirchen auf dem Weg entdeckt und war dann der Annahme, das war wirklich ein Teil des Jakobsweges. Also soweit die Ursprünge, und dann ist es zu dieser Besprechung gekommen, wo ich Ihnen das Protokoll auch geschickt habe.
Aber Sie hatten vorher, ich meine, Jakobus als einen der Jünger Jesu kannten Sie natürlich, ja. Aber Santiago de Compostela, war Ihnen das ein Begriff?
Nein, war mir kein Begriff.
Okay.
Lag auch nicht in meinem Interessengebiet, wie sollte ich auch. Und das ist mit diesem Wesley-Besuch da erst so in Bewegung gekommen, beziehungsweise hat noch 4 Jahre geruht und habe dann, mit 90 haben wir dann fertig gemacht mit dem Zisterzienserthema in der Gemeinde und habe dann in den nächsten 2 Jahren, bis es zu diesem Protokoll gekommen ist, recherchiert. Ich habe also nicht gesagt, jetzt machen wir Jakobsweg, sondern ich habe mich erst erkundigt. Bei der Flurbereinigung gibt es da noch Spuren, Jakobsweg, beim Bezirksheimatpfleger, okay. Dann bei Kirchengeschichtlern. Ich habe da ganze Menge von Akten, an die 20 Akten Jakobusweg, lauter Leitsordner, ans Archiv gegeben. Und da ist es alles genau beschrieben. Und habe also dann die Leute eingeladen, die in dem Protokoll stehen, die einschlägig sind. Und die sind dann gekommen. Und
das waren aber keine katholischen.
Nein, es waren lauter evangelische. Das war Nürnberg Jakobus, dann Rodenburg Jakobus und in Nürnberg an Jakobus waren noch die Kasteller Schwestern. Und da war eine Schwester von den Kasteller bei dieser Besprechung. Katholisch müsste ich erst im Protokoll nachschauen, kann ich mir gar nicht. Ist halt evangelisch, die Strecke zwischen Nürnberg und Rodenburg.
Ja, ich finde es nur spannend, weil man ja immer sagt, also Luther hätte ja vom Pilgern gar nichts gehalten. Ja,
also es war wirklich so, bei den Evangelischen war das Pilgern ein Fremdwort, weil man das mit Wallfahrt zusammengebracht hat und muss bedenken, dass Mittelfranken oder Bayern katholisch ist, so 3/4. Und da ist alles im evangelischen Bereich, was so katholisch geklungen hat, nicht gepflegt worden. Das Wort Pilgern überhaupt nicht. Und Wallfahrten, das halt katholisch ist. Und die sind dann eingeladen gewesen. Und ich habe das dann vorgetragen. Und da waren viele Pfarrer auch dabei, also die Gemeindepfarrer. Und da ist das Wunder passiert, dass alle eines Sinnes waren. Meistens sind es eine gegen den anderen. Und dann waren wir uns einig, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit muss, dass es eine gute Sache wäre, das im evangelischen Bereich einmal in Bewegung zu bringen. Ja, wie können wir sowas nennen? Dann war die Schwester von Kastell da, die in Nürnberg da stationiert war, die hat von Wallfahrt gesprochen. Habe ich also, Wallfahrt können wir überhaupt nicht verwenden. Das ist katholisch gleich abgelehnt. Wir können höchstens Pilgern das nennen, obwohl das auch ein katholischer Begriff ist, aber doch von Evangelischen nicht.
Negativ besetzt oder sowas, ja.
Und so ist es dann entstanden. Und da war, ich habe den Pressevertreter da noch eingeladen gehabt. Der hat sich auch, der wollte auch immer was berichten für die Zeitung und so. Und der hat es fertiggebracht, einen Flyer mitzumachen, einen Text und auch in der Zeitung zu berichten. Mhm. Und über Nacht sind Hunderte von Anfragen gekommen, von Norddeutschland bis nach Wien. Ich habe alle Anfragen, soweit sie schriftlich gekommen sind, als Postkarte ans Pfarramt gesammelt. Leider habe ich die vor einigen Jahren weggeworfen, weil ich gedacht habe, jetzt könnte ich dokumentieren. Und es ist wie ein Wunder gewesen, dass ich nicht nur die Bevölkerung über die Presse, sondern auch das Fernsehen, die haben 3 Filme gemacht über den Fränkischen Weg und Rundfunk, also es war so ein richtiger Aufbruch, so eine Bewegung da. Und da haben wir gemerkt, der Begriff Pilgern ist nicht nur unbekannt bei uns, sondern der Bedarf ist da. Mhm. Der Inhalt des Pilgerns. Und ich habe dann sehr viele Vorträge auch gehalten zu meiner Gemeindearbeit, so in den Dekanaten, in den Gemeinden, um denen auch zu sagen, dass das, was das Pilgern bedeutet und der Jakobsweg, dass das kein Touristenunternehmen ist und kein Privatunternehmen, sondern dass das ein Anliegen der Kirche sein könnte, der Theologie und der Frage, was kann die Kirche in Zukunft an Schwerpunkt bringen. Mhm. Ja, und so ist das geworden. Ich nenne es, wir haben es genannt, einen fränkischen Jakobsweg zwischen Nürnberg und Rodenburg über Heilsbronn. Und ich habe dann auch gemerkt, zum Beispiel vom Schwarzwald hat einer geschrieben, ja, wir haben auch einen Jakobsweg zwischen Loßburg und noch etwas. Und viele haben sich dann gerührt, wir haben auch einen Pilgerweg. Mhm. Das waren aber so Abschnitte, Teile eines früheren Jakobswegs, so wie die Autobahnabschnitte. Da wird die Abteilung A gebaut und alles wird C gebaut und irgendwo kommen sie dann zusammen. Und so ist dann diese, ich finde, das, die Jakobsweg-Idee hat sich dann ausgebreitet und hat sich vernetzt. Also ich, Sie haben mich vorhin sehr hoch geschossen mit Deutschland. Ich denke immer, es hat zu einer Vernetzung der vorhandenen Wege geführt. Die Idee zu einer Vernetzung in ganz Deutschland. Denn müsste man historisch nachforschen, wo vorher schon der Jakobsweg außer Spezialisten irgendwie im Wege war.
Aber Sie wissen auch nicht von einer Bewegung, dass irgendwo in Deutschland vorher ein Weg als Jakobsweg bezeichnet worden ist, also jetzt in der Neuzeit, im Mittelalter.
Also ich weiß von der unterfränkischen Jakobusgesellschaft, die nennt sich Würzburg, die bringen immer den, das ist gestern erst gekommen, Fränkische St. Jakobusgesellschaft Würzburg.
Ja.
Mit denen habe ich mich in Verbindung gesetzt.
Also die gab es schon damals?
Die gab es, die ist 87 gegründet worden, um die Zeit. Aber das war nur eine Interessengemeinschaft der Würzburger.
Okay.
Das war keine Wegführung, sondern das war, haben die Würzburger vielleicht so, meinetwegen zwischen Nürnberg und Rodenburg, haben die Würzburger das für sich gemacht. Und ich habe davon gelesen, habe mich mit Würzburg in Verbindung gesetzt. Und die haben da eine Ausstellung gemacht, die wollten wir dann hier weitermachen. Aber das dann, die haben dann Exponate gehabt, die sind ausgeliehen worden. Und wir haben dann selbstständig weitergegangen, haben aber die Verbindung mit Würzburg immer gehalten. Aber ich wüsste nicht, dass die etwas in Bewegung gebracht hätten über die Bundesrepublik. Das war also auf Würzburg und Umgebung beschränkt. Ja.
Aber Sie haben in diesem einen Protokoll, was ich da gelesen habe, da ging es auch um die Deutsche Jakobusgesellschaft in Aachen. Anscheinend hat es auch die schon gegeben zu dem Zeitpunkt.
Ich weiß nicht, wann die gegründet worden ist.
Ja. Aber ich frage mich, ja, warum gab es die denn dann?
Das ist zufällig auch gestern, jetzt sind die, das ist der Fränkische Jakobusweg und das ist der Deutsche der Aachen. Ich weiß nicht, wann die sich gegründet haben, da muss man halt einmal fragen.
Aber warum gab es dann die schon? Einfach, weil die sich um Jakobus...
Die haben sich lokal mit beschäftigt, ja. Nehme ich an.
Ja.
So wie wir zunächst gesagt haben, nur Heilsbronn, weil das Jakobuskirche ist und das wäre für die Gemeinde eine Idee, auch theologisch. Das hätte auf Heilsbronn auch beschränkt sein, wenn ich nichts gemacht hätte. Ich sage, ich bin als Gemeindepfarrer von Heilsbronn nur da zuständig und was anderes interessiert mich nicht. Ich habe versucht, zwischen Nürnberg und Rodenburg die in Bewegung zu bringen.
Ja. Ja, aber damit ist Ihnen ja was gelungen. Sie haben über den Tellerrand geschaut, wie man so schön sagt.
Ja.
Und das wird ja auch manchmal innerhalb Deutschlands auch ein bisschen kritisiert, dass manche Leute sagen, okay, das ist jetzt, sagen wir mal, bleiben wir mal jetzt beim Fränkischen, das ist jetzt der oberfränkische Jakobsweg, ja. Und der hört da auf. Ja. Aber die Idee des Jakobswegs ist ja eigentlich nicht, dass es da aufhört, sondern dass es weitergeht.
Also ich habe versucht, dass immer die Verbindung geschaffen
genau.
wird.
Ja.
Also wie Heilsbronn geschaffen war, Nürnberg, Rotburg, der Mittelfränkische. Dann ist aus der Oberpfalz die Frage gekommen, ja wie ist es überhaupt, wo wo end, fällt er in Rothenburg dann in die Tiefe.
Ja.
Und wir haben gesagt, nein, das geht weiter.
Ja.
Und da waren eigentlich, ich muss noch dazu sagen, in der Zwischenzeit ist dann der Fränkische Altverein auf uns zugekommen. Die haben was gelesen davon.
Ja.
Und die haben gesagt, wir wollten ja auch mal was für die Kirche tun und das kirchliche Unternehmen. Und das habe ich immer betont. Das ist kein Tourismus, sondern das ist ein kirchliches Lebenszeichen. So nach dem Wort, wir haben keine bleibende Stadt oder sind unterwegs zum himmlischen Jerusalem. Und das, glaube ich, diese theologische Firmierung hat den Weg irgendwie Gewicht und eine neue Form gegeben. Mhm. Das war also nicht der Wanderweg, der den Namen Jakobus hat, sondern der irgendwie eine biblische Fundierung auch hat. Und der die Menschen auch irgendwie gepackt hat, getröstet hat, wenn so. Das haben wir dann an der Reaktion gemacht. Auf jeden Fall war es dann so, der Fränkische Altverein hat sich dann angeboten, den Weg zu markieren. Wir haben gesagt, wir wollen keine Markierung. Die Leute sollen sich selber den Weg zwischen Nürnberg und Rothenburg suchen und wir wollen da nichts unternehmen, die finden das selber beinteressiert. Da haben die gesagt, nein, die Jäger auf der Gegend, die haben sich beschwert, dass die Touristen da durch die Landschaft laufen und das Wild verjagen. Da haben wir gesagt, na gut, wenn das so ist, wir wollen da das Wild nicht verjagen. Und dann haben gesagt, ja, wir zahlen, das hat sich frische. Der Fränkische Altverein hat sich bereit erklärt. Die haben den Weg markiert und gepflegt. Die haben dann die Muscheln dann erfunden und das Signet und die haben es an den Bäumen entlang. Und es war dann schon eine Aktion, das ist dann schon weitergegangen. Und dann.
Woher wussten Sie, dass man die mit der Muschel markiert? Das wussten Sie dann von Spanien?
Ja, das hat sich also
herumgesprochen.
Ja. Mhm. Ne, die Muschel. Mhm. Und. Ja, wie gesagt, ich habe mich doch gut vorbereitet da, dass man sagt, was hat der da in Halsbrand, spinnt der oder so. Sondern ich habe dann immer parieren können mit historischen Fakten. Und dann war es so, ich habe gesagt, es ist an für sich ein kirchliches Anliegen. Und wie kann die Kirche interessiert gemacht werden? Es ist immer schwierig, wenn kleine Leute da eine Idee haben. Gibt es doch nicht, dass die Idee haben. Ne? Und irgendwie, ich habe dann den Dekan von Rothenburg angesprochen, habe gesagt, Sie haben doch einen Touristenpfarrer, den Dr. Gussmann, der betreut nicht nur Japaner, sondern da kommen auch immer Jakobspilger, die jetzt davon irgendwo herkommen. Und das können wir doch etwas so. Ja, hat er gesagt, was kriegt der da dafür? Das kostet Geld und so, wie halt die Dekane dann sind. Die schützen dann gleich und wehren ab. Aber wir haben das dann fertig gemacht, das Landeskirchenamt zu interessieren. Und die waren aufgeschlossen. Und das war also schon eine große Tat von München. Und die haben dann. Und das akzeptiert, dass der Dr. Gussmann auch die Touristen mit betreut in Rothenburg. Und ich muss sagen, der Pfarrer Gussmann, das war ein Glücksfall, dass der darauf eingegangen ist und gesagt hat, jawohl, das mache ich und das gehört dazu, zu den japanischen Touristen. Und er hat es, ich habe es dann rechtzeitig abgegeben, wo ich gemerkt habe, der macht es gut. Aber ich sage, ich bin jetzt alt genug und habe genug gemacht. Es muss jetzt, wenn es weitergehen soll, von jungen Leuten gemacht werden. Und ich denke mir, das war eine gute Lösung mit dem Pfarrer Gussmann. Und der hat es dann fertiggebracht, dass durch seine Arbeit auch die Landeskirche das offiziell anerkannt hat, das Thema Jakobsweg. Dass die dann in München so eine große Sache draus machen, den Rossmergel, den Kirchenberat, Abteilung im Landeskirchenamt, das zu ihrer Arbeit zu machen, die Pilgerarbeit auch zum Arbeitsgebiet der Landeskirche.
Das haben die dann da gemacht?
Das haben die dann gemacht. Also, da habe ich mich dann rausgezogen. Ich habe zwar die immer informiert und so, aber ich wollte da ganz zurückhaltend sein. Das sollte der Gussmann machen. Und der Gussmann hat es toll gemacht. Und der Rossmergel, der Gerhard Rossmergel ist der Mann, da ist jetzt heute oder gestern das ganze Programm gekommen, was die am Ostermontag zu pilgern beginnen, in ganz Bayern. Also das ist ja eine Massenbewegung. Regional, gut abgestimmt, gut gemacht, aber über ganz Bayern. Also das ist eine gute Sache geworden. Ich wollte vorhin noch was dazu sagen. Ja, die Leute haben dann gesagt, wie sieht es dann aus, wenn wir von Nürnberg eben weitergehen, Rothenburg. Da haben die gesagt, ja, das geht nach Württemberg schon weiter, aber das ist ein anderer Bereich. Der Schwäbisch-Fränkische Altverein hat da keine Sache mehr zu machen. Das müssen die machen, das wie bei den Hebammen, dass es da Gebiete gibt. Dann hat man die ein bisschen in Bewegung gesetzt. Das haben die Rothenburger dann auch gemacht, Richtung, da ist auch der Herr Bahnen und
Barmüller, der Hans-Jörg.
Barmüller,
genau, ja.
Die sind dann aktiv geworden. Was die vorher gemacht haben, weiß ich nicht, aber die haben da mitgemacht und die Unterfranken haben mitgemacht. Ich selber habe dann noch einen Kup gelandet, habe gedacht, ja, also wenn die tschechische Grenze, dann geht er Richtung weiter nach Osten, Richtung Prag. In diesem Haus hier, wir haben das 92 gebaut oder erworben, haben wir vermietet und hat ein tschechischer Professor hier gewohnt. Und dessen Schwiegersohn war Botschafter in England, tschechischer Botschafter unter Václav Havel. Und der ist hier in das Haus, da unten haben sie in dem Raum immer getanzt und so. Und da habe ich gedacht, die Gelegenheit muss ich nutzen, nach Prag zu kommen. Ich bin da nicht nach Prag gefahren, aber ich habe mit seinem Schwiegervater gesprochen, der hat den Kontakt zu Václav Havel, also nicht zu ihm direkt, sondern ich habe dem Weizsäcker, der damals Bundespräsident war, habe ich gelesen, der macht einen Besuch beim Havel und den habe ich geschrieben. Wir machen den Jakobsweg und es wäre doch da. Da habe ich von denen wirklich einen Brief bekommen, der ist auch bei den Akten. Wir wissen von dem Jakobsweg. Wir können aber im Augenblick nichts machen. Es geht ein Pilgerweg Richtung Deutschland. Und wenn wir da jetzt kirchlich tätig werden, dann wird sofort abgelehnt in der kirchlichen Situation. Warten wir ab, bis sich das alles ändert und dann können wir das offiziell machen. Also bis dahin ist es auch gegangen. Ich habe also nicht nur da in Heilsbronn umeinander gearbeitet, sondern versucht auch diese Dinge etwas ins Überregionale zu bringen. Mhm. Mhm. Weil mir der Jakobsweg einfach zwischen Nürnberg und Rothenburg einfach zu schade gewesen wäre, wenn er ein Teilstück bliebe. Und so habe ich feststellen müssen, dass sich immer wieder Teilstrecken gemeldet haben. Wir sind da, wir haben uns zusammengeschlossen. Und ich denke, das Netz über ganz Deutschland, das hat seinen Impuls bekommen durch Heilsbronn.
Und Sie haben dann auch vom Norden, haben Sie gesagt, da kamen auch Meldungen. Zum Beispiel in Hamburg, der Lose ist doch da so engagiert gewesen, der Pfarrer Lose. Also ging's also auch noch in die nördliche Richtung?
Ja, über ganz Deutschland.
Über ganz Deutschland. Ja, und die haben sich aber auch immer wieder bei Ihnen gemeldet und haben gesagt, wir haben jetzt wieder auch was.
Ich habe immer sofort geantwortet.
Ja.
Ich habe das nicht liegen lassen.
Ja.
Und die haben gemerkt, dem Pfarrer von Heilsbronn ist es wichtig.
Ja.
Der spielt, ich habe mich nie aufgespielt, das wollte ich nicht. Nicht, dass die meinen, ich bin der Putin, der sich da jetzt irgendwie macht, einen Weg hin, sondern das soll jedermanns Idee gewesen sein. Mhm. Und es war dann so, ich habe, wo das so in Bewegung kommt, die Gemeinde eben auch dahin geführt, wo solche Jakobswege auch sind, damit die Heilsbronner wissen, das ist Jakobsweg. Wir haben dann gesorgt dafür, dass Übernachtungen, Essensmöglichkeiten, also die Infrastruktur zwischen Nürnberg und Rothenburg, das war unsere Arbeit. Mhm. Die haben dann alle mitgemacht. Ich habe die Pfarrer dann immer ein wenig ermutigt und dann auch die Bürgermeister und hat sich halt so rumgesprochen. Und wenn ich dann einmal so am Abend über den Marktplatz gegangen bin und gesehen, da läuft so ein Einzelmann mit Rucksack rum, habe gesagt, wo geht's denn? Ja, ich suche noch ein Quartier da mit Heilsbronn. Habe ich gesagt, setz ins Auto, ich fahre nach Birkrein und habe dann an der Wirtschaft einen Laden geklopft, die haben nur noch in die Küche liegt. Habe gesagt, komm ich raus, da ist ein Pilger da. Also man muss ja auch mit solchen Dingen umtun. Man darf also nicht sagen, ich sitze da auf dem Sessel und da dirigiere ich das, sondern man muss auch die Dinge und auch, muss sagen, bin dann immer einen Weg gegangen, auch auf dem Jakobsweg, dem hiesigen, und da hat der Schäfer geweidet. Auf dem bin ich zugegangen, habe ich gesagt, ob da auch mal Jakobsweg, ja, da laufen die vorbei. Da kommen sie immer zu mir her und fotografieren, Schafe mit Schaf oder Weiden. Und das ist lauter Jakobsweg. Das freut mich dann, wenn solche Dinge, die. Ich habe immer gesagt, wenn die Pilger, die fremd sind, unterwegs sind und Bauern fragen, es gibt ja keine Bauern mehr auf dem Feld, aber damals noch, ja, dass die wissen, das sind keine Rucksacktouristen, sondern das sind Pilger, die vielleicht aus Glauben des, oder Religiosität, und haben dann auch versucht, den Kirchen Offenheit zu geben und da was zu. Da war ein Zeller Pfarrer zum Beispiel Kisten Sprudel hingestellt, dass die Pilger sich bedienen können. Also das hat alles wunderbar geklappt. Aber da muss man was dazu tun.
Ja, das ist klar.
Wenn ich nichts dazu getan hätte, ja, dann wäre nichts draus geworden.
Wäre nichts passiert, ne? Ja, und gab es denn irgendwann dann auch mal, dass sich auch katholische Pfarrer bei Ihnen gemeldet haben? Also das, oder ist es eine rein evangelische Bewegung geblieben hier vor Ort?
Also das ist dann keine konfessionell begrenzte Sache, das war einfach der Jakobsweg und das waren die Pilger und da kommen evangelische, katholische, fromme, unfromme, säkularisierte, einfach die sagen, das gibt einen neuen Weg. Es hat dann auch Impulse gegeben für Örtlichkeiten, zum Beispiel bei Peters Aurach hat die Pfarrerin einen Ringweg kreiert um die Flur. Woanders bei Rodenburg hat ein Pfarrer auch so ein Ringweg in der Flur mit Denkmalen. Also das hat Impulse für
weitere Sachen.
Dann. Und es sind dann immer wieder neue Wege entstanden, auch katholisch, das heißt Katharinenweg oder der Weg von Rodenburg nach Bamberg. Die haben sich dann alle wegen sowas abgeschnitten.
Aber gab es denn, können Sie sich erinnern, wer der erste katholische Pfarrer war, der sich bei Ihnen gemeldet hat wegen des Jakobswegs dann?
Das kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen.
Ja, okay. Weil ich hätte jetzt, weil bei mir vor der Haustür, da war ein katholischer Pfarrer, der hat sich für diesen Weg von Rotenburg nach Speyer extrem stark gemacht. Der Pfarrer Tschirra hieß der, glaube ich. Ja, genau. Da war ich auch bei der Eröffnung dabei. Das war aber erst 2009.
Ah ja.
Also da war die Sache natürlich schon weit gediehen auch. Ne?
Also ich habe keine Probleme gehabt, auch mit. Wie es dann von Nürnberg Richtung Tschechien gegangen ist, da ist man auch mit Katholiken. Ja, wir haben dann auch immer Wert gelegt, wenn neue Wege gekommen sind, dass die eine kirchliche Bedeutung haben, das ist eingeweiht worden. Und da haben wir immer den Regionalbischof dazu eingeladen, dass das irgendwie kirchlich mit Weihrauch und Weihwasser und in der Öffentlichkeit mit Gewändern, also da haben wir keine Unterschiede, das ist ein evangelischer Weg, ein katholischer Weg und der ist gemischt und so. Ne?
Ja.
Und ich meine, es geht ja querfeldein, unter Franken ist mir katholisch, dann kommt evangelisch, dann kommt wieder andere Landeskirche. Also da haben wir nie Unterschiede gemacht. Wir haben also gesagt, Jakobsweg ist Jakobsweg mit der biblischen Fundierung und der kirchlichen Bereitschaft und ist dann gelaufen.
Und sind Sie von hier, von dieser Ecke, oder wo kommen Sie?
Ich bin
Sie?
Aus der Uffenheimer Gegend gebürtig. Meine Frau, wir sind aus dem gleichen Dorf, das ist 50 Kilometer von hier Richtung Würzburg, also Ansbach Richtung Würzburg.
Und Sie haben dann evangelische Theologie studiert.
Ja.
Und wo haben Sie das studiert?
In Neuendettelsau, in Tübingen und Erlangen.
Und Sie wollten schon früh evangelischer Pfarrer werden?
Ja. Also da habe ich unser Gemeindepfarrer, ich bin 35 geboren, 45 war der Krieg zu Ende und dann 46 haben die Schulen wieder begonnen. Und dann ist der Gemeindepfarrer zu meinem Vater gekommen und hat gesagt, schicken Sie einen Buben in die Oberschule. Und er hat gesagt, was tut der in der Oberschule? Wir sind alle Bauern und das war fast erschand, wenn ein Bauer seinen Sohn aus der Volksschule genommen und in die Oberschule. Was bildet der sich ein?
Ist ja was Besseres, so nach dem Motto.
Genau so, das war nur dem Pfarrer und den Lehrersöhnen, die keinen Hof bekamen oder privilegiert, dass die dann in die Oberschule gehen. Und der Pfarrer, der hat, ist dann wiedergekommen und gesagt, Herr Geisendörfer, die Schule beginnt im September, da muss jetzt was los sein. Ja, was soll in dem Braugererheim, das Sach von 7 Hektar, das ist halt ein Gartengrundstück, jetzt sowieso weichen müssen. Dann hat er gesagt, der wird einmal Pfarrer. Da war ich 10 Jahre alt oder 11. Und wie mein Vater, das waren kirchliche Leute, gehört auch, dass der so ein Pfarrer werden könnte. Ja, da war, ist er zur Verwandtschaft gegangen und gesagt, was meint ihr, wie wir den in die Oberschule schicken? Ja, schicken, dann hat sich abgesichert, dass er nicht als eingebildet, als hochmütig erscheinen kann. Lutherischer Christ, Bescheidenheit. Und so bin ich in die Oberschule gekommen und habe dann immer das Ziel als Berufsziel vor Augen gehabt, du wirst Pfarrer. Ne? Mhm.
Ja, und hatten Sie denn, waren Sie der Älteste? Oder
ich habe noch einen Bruder gehabt, der hat einen kleinen Hof übernommen zu Hause. Und das ist dann so geregelt gewesen, dass ich dann das als Erbe bekommen habe, das Studium. Und
somit
bin ich Pfarrer geworden.
Okay.
War dann in Neu-Ulm Vikar und dann in der Schweinfurter Gegend Pfarrer und war dann Landjugendpfarrer für Bayern in Pappenheim. 12 Jahre und dann bin ich 18 Jahre her hierher gekommen und bin jetzt schon 22 im Ruhestand.
Aber das heißt, Sie hatten eben mit Pilgern vorher nie nichts was zu tun. Und als Sie jetzt diese Geschichte dann in Deutschland mit auf den Weg gebracht haben, sagen wir jetzt mal bescheiden, weil Sie nicht der Erfinder der deutschen Jakobswege sein wollen. Nein, aber für mich können Sie es ja trotzdem sein. sind Sie denn dann irgendwann auch mal nach Santiago?
Ja, also wir haben mit biblischen Reisen eine Wochenstudienfahrt gemacht nach Santiago mit der Gemeinde, dass die auch mal wissen, wie das mit dem Weihrauch ist und dass der Pilger unterwegs sind. Und der Pilger hat mir auch mal ein paar Kilometer und dann fährt man mit dem Bus also von den Pyrenäen weiter. Also die Leute, das war für die klar, das ist der Jakobsweg. Es war keine Spinnerei von unserem Gemeindepfarrer, es war kein Hobby, sondern es war ein Anliegen, das die Gemeinde auch betrifft. Ne?
Und wann war das, dass Sie da hingekommen sind nach Santiago?
Ja, das war so 95 da schon.
Okay, das heißt, da war die Idee, oder das lief in Deutschland schon.
Ja, das lief schon.
Und dann haben Sie sich mal in Santiago umgeschaut, wie es da so aussieht.
Und dann war ich noch mal mit meinem Schwager und Schwäger und meiner Frau privat dort. Wie ich in den Ruhestand gegangen bin, hat ein Bäcker aus Diedenhofen, der hat Pilgerbrot gebacken. Es war also so. Ich erzähle Ihnen zu viel.
Nein, das ist großartig. So Geschichten sind.
Also was da immer alles dazwischen gekommen ist. Man muss die Leute auch, man muss ein irgendwas veranschaulichen. Der Jakob, die Muscheln. Oder das Pilgerbrot in Heilsbronn, das Kloster, das Zisterzienserkloster, aber auch Herberge für Pilger. Und da steht in der Geschichte, dass ein Speisetag, das war der Donnerstag, bis zu Hunderten von Armen dahergekommen sind und die ein Brot bekommen haben, ist die Form auch beschrieben und das Gewicht. Und dann war hier, wir haben ja das Zisterzienser-Thema auch 10 Jahre parallel gefeiert. Also nicht zum Jakobsweg, sondern Hohenzollern und Zisterzienser haben wir parallel gefeiert bis 1990. Und dann ist eben der Jakobsweg gekommen. Und das Zisterzienser-Jubiläum und das Zisterzienser-Periode ist abgeschlossen mit einer Ausstellung, die Zisterzienser im Bayern, Haus der Bayerischen Geschichte. Und da haben die dokumentiert ein Armenbrot, das also damals das Kloster an die Armen verteilt hat am Donnerstag. Und danach haben die gesagt, das können wir ja auch backen durch einen Bäcker und haben dem das Rezept gegeben, die Form. Und wenn ich zum Bäcker kam, dann sind wieder Armenbrot. Dann haben die Leute geschaut, ein Pfarrer Armenbrot, kann sich der kein normales Brot leisten? Ne? Na habe gesagt, das machen wir anders, das wird beibehalten unter dem Titel Pilgerbrot. Und das hat dann den Namen Pilgerbrot bekommen und das gibt es heute noch. Mhm. Der Bäcker hat jetzt aufgehört, hat 20, 25 Jahre auch Preise bekommen. Der hat aufgehört, das hat ein Hiesiger dann übernommen nach Bestellung. Mhm. Also das Pilgerbrot, das ist, wie Sie es nennen, das ein Kipf oder was?
Ah ja, okay, wie ein Brötchen.
Das kann man leicht in der Tasche reinstecken.
Ja, ja. Aber wegen Preisen, weil Sie Preise sagen, Sie haben auch Auszeichnungen bekommen.
Ja, der Ingo Friedrich, der Europaabgeordnete, der ist auch Präsident da gewesen aus Gunzenhausen. Der hat es auch verfolgt und hat gesagt, da hat man eine Medaille gegeben. Ich, zurzeit löse ich mein Archiv auf. Mhm. Und da kommen oft Dinge, die ich selber noch mal weiß. Und da ist auch wieder die Sache mit der Medaillenverleihung in Ansbach gekommen. Da hat er dann den Rektor von der Universität Erlangen eingeladen und Regierungspräsidenten. Ich bin da erschienen, wie ich sage. Also, ich war ganz geniert unter diesen Leuten da zu sein. Das wollte ich ja gar nicht. Aber da sind dann schon Dinge auch gekommen. Mhm. Und dann, wie ich dann das aufgegeben habe und habe dem Gussmann offiziell das weitergegeben, das war etwa nach 20 Jahren, haben die in Heilsbronn aber einen Festgottesdienst gemacht und da hat mich dann die Jakobusgesellschaft auch geehrt, Herr Rühl und so. Mhm. Und die wollen ja heuer jetzt wieder was machen, zum 30-Jährigen in Rodenburg. Mhm. Da ist morgen,
morgen ist diese Tagung, morgen.
Die Jakobus-Arbeitstag. Es war dann so, ich habe dann auch in der Zeit einmal im Jahr an einem Wochenende, Samstag, immer mehr Jakobs-Fachleute eingeladen. Weg Nürnberg-Rodenburg, der Weg Richtung Oberfranken, was halt dazu, immer mehr. Und das hat der Gussmann wunderbar weitergeführt, auch mit viel Niveau und Engagement. Und das ist jetzt morgen.
Gehen Sie dahin?
Nein, ich wäre hingegangen, aber es war so, die Frau Pfarrerin Fischer von hier, die das hier auch macht, die hat mich vorhin angerufen, sie bleibt nach der Besprechung noch dort, weil das 30-Jährige besprochen werden soll.
Und das wird dieses Jahr gefeiert?
Das wird 30. im Juni, dass der Termin schon fertig
ist. Ah, da muss ich mal gucken. Ja, das ist ja interessant. Da muss ich auch hin, wenn ich eingeladen werde.
Das ist am 23. Juli in Rodenburg.
Okay, das ist gut, dass Sie sagen, das merke ich mir schon mal. Okay.
Also ich halte mich da aus allem raus. Wenn jemand den Wunsch hat, was zu fahren, dann gebe ich gerne Auskunft. Es war also so, ich habe dann vorhin den Archiv schon gesprochen.
Ja.
Ich habe also alle Briefe gesammelt und Anfragen und wie das geworden ist. Das könnte bis auf die Sekunde rekonstruiert werden.
Und was machen Sie jetzt mit dem Archiv? Wem geben Sie das?
Das habe ich dem Würzburger Jakobusgesellschaft gegeben. Und dann hat das Landeskirchenarchiv in Nürnberg, dem ich vorher schon was gegeben habe, haben die gesagt, ja, haben Sie nicht. Nur über die Kirchengemeinde haben Sie nicht was an. Ja, doch. Jakobus habe ich abgegeben. Ja, warum haben Sie es uns nicht gegeben? Sagt, ja, Sie waren ja Bau und Sie, aber wir können das übernehmen. Dann ist verhandelt worden zwischen Würzburg und Landeskirchenarchiv. Das waren dann an die 20, 25 Leitordner, die ich denen gegeben habe. Und da ist wirklich alles gesammelt, auch die Handnotizen. Mhm.
Ja, sind Sie denn auch selber schon gepilgert?
Ja, man muss am Schreibtisch sitzen, die Leute auf den Weg bringen.
Okay, also das heißt, Sie haben jetzt auch nie eine Pilgerwanderung geführt oder sowas?
Um der Gemeinde das auch nahe zu bringen, haben wir so samstags Pilgerschaften gemacht mit der Gemeinde. Das waren immer so 30, 40 Leute, da sind wir dann einmal von hier nach Richtung Nürnberg gegangen, von hier Richtung Rodenburg und dann wieder im nächsten Jahr von Halb Rodenburg bis Rodenburg, dass den Leuten auch bewusst geworden ist, was das heißt, nicht nur spazieren gehen, sondern auch Also da haben wir sich in der Gemeinde schon auch drum gekümmert.
Und da sind Sie auch mitgegangen?
Ja, das habe ich mir geleitet.
Ja. Okay. Mhm.
Und das hat dann natürlich mit der Zeit auch einen guten Inhalt gefunden. Die haben dann Pilgerführer ausgebildet und haben dann auch mit Lied und Gesang und Gebet und Schriftlesung das so ganz leicht gemacht, dass niemand vergewaltigt worden ist mit frommen Dingen. Aber es war immer klar, dass das kirchliche Sache ist. Ne?
Ja.
Und ich habe dem Landeskirchenamt auch klar gemacht, dass wenn die Kirche immer nach Wegen sucht, dass die Leute ihr davonlaufen, enttäuscht davonlaufen. Das Pilgern ist ein Thema. Das kann ich nachweisen.
Ja.
Die sollen es doch gefälligst doch mal, und das haben sie dann gemacht, haben sie denn das Referat geschaffen und den Gussmann unterstützt, und das ist ganz toll.
Das stimmt, ja. Das ist ja, das wird ja immer beliebter auch heute, kann
ich
man
denke,
ja nicht sagen.
Das kann auch wieder mal eine Modesache sein, aber wenn es ein festes Fundament hat, dass es nicht modisch ist, kein Modegag, dann bleibt es auch länger und es bleibt überhaupt. Ne?
Aber Sie haben vorhin noch gesagt, dass jetzt auch angezweifelt wird, ob der Weg von Nürnberg über Heilsbronn nach Rothenburg überhaupt ein historischer Weg ist. Haben Sie denn da auch, das ist ja mittlerweile auch eine Arbeit der Jakobusgesellschaften, eben zu schauen, inwieweit der Weg historisch ist.
Ja.
Wobei über die historischen Wege führen heute Landstraßen und Autobahnen, da kann man sowieso keine Pilger hinschicken. Ist das auch ein Aufgabengebiet von Ihnen gewesen, damit Kriterien festzulegen, wann ist ein Weg historisch?
Nein, ich habe immer versucht, ehrlich zu sein. Und habe gesagt, es gibt keinen historischen Weg, wo ich sagen kann, das sind 10 Kilometer, wo wirklich die Pilger gelaufen sind, sondern, wie Sie sagen, sind inzwischen Kanäle und Flurbereinigung und Eisenbahn, Autobahn. Es gibt den historischen Weg wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Aber die Richtung und der Inhalt, das ist wichtig. Und ich habe von Anfang an gesagt, die Leute sollen sich von Nürnberg nach Rothenburg den Weg selber suchen. Die gehen ja keine Umwege, die gehen den kürzesten Weg.
So ist es. Also das würde ein Pilger im Mittelalter genauso gemacht haben, nicht?
Die sind halt auf die nächste Kirche oder Kloster zugegangen.
Ja.
Und ich habe mich auch bei den Lipp, der Wolfgang Lipp, der Ihnen ein Begriff ist, der gestorben ist, der ist mir auch sehr, nicht persönlich, aber durch sein Buch zu Hilfe gekommen. Ich habe die beiden Auflagen da und habe da auch überwiegend, also ich habe nicht aus mir selber geschöpft, sondern ich habe dann schon auch immer Zeugen ins Feld geführt.
Ja, das war dann auch, als Sie sich darum gekümmert haben, als Sie recherchiert haben, wie Sie gesagt haben, waren dann diese Bücher für Sie auch wichtig.
Also ich habe viel Literatur auch gelesen und bin auch ehrlich, ich dachte, das geht nicht, kann ich nicht, keine Auskunft geben, und habe dann besser wissen, das überlassen. Es gibt ja so viele, die es alles besser können und wissen. Ich habe also noch nie eingegriffen. Weil man so, der Jakobsweg lebt ja weitgehend auch vom Tourismus, von den Erfahrungen des Tourismus. Nur, dass er halt eine andere Marke hat. Ne? Was mich nochmal gefreut hat, ist auch in meinem Papier da drin, die Aussage von dem Professor Heller von Nürnberg in seiner Antrittsvorlesung. Der hat die Antrittsvorlesung in Nürnberg gehalten, hat mich eingeladen. Ich habe weder den Professor Heller gekannt, noch die Räumlichkeiten, wo diese Vorlesung ist. Bin halt dann hingegangen und habe mich dann ganz versteckt in die hinterste Reihe. Jetzt, wie ich in den Saal reinkomme, ist das ein Riesensaal gewesen. Gesteckt voll. Da hat er über das Thema Pilgern und Jakobsweg gesprochen. Das war seine Habilitationsarbeit. Und nennt plötzlich meinen Namen, ich bin schon ganz versunken. Und hat ein Wort geprägt, das habe ich da auch festgehalten, dass man sowas als Initialzündung praktisch, Sie haben es vielleicht gelesen, das ist mir sehr wertvoll, dass er historisch nachgewiesen hat, dass ich da keine Sprüche gemacht habe, sondern dass ich wirklich irgendwie was an Impulse gegeben haben. Ne?
Ich muss da an diesen Pfarrer denken, von dem Sie bestimmt auch schon gehört haben, von Osebrero. ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr, Elias war der Vorname, glaube ich, der den Jakobsweg in Spanien mit dem gelben Pfeil markiert hat. Aha. Und der hat ja auch wie eine Initialzündung gegeben. Das war, ich glaube, 1982 oder sowas. Und der hat doch damit, ist mit seinem Farbeimer durch die Gegend gelaufen und hat die gelben Pfeile gemalt. Ja. Und sie haben ja quasi auch wie gelbe Pfeile gemalt, eben nur auf eine andere Art und Weise.
Ja. Na, wenn ich so zurückblicke, ich denke immer, das sind oft so Geschenke, die man dann als Hinweis bekommt. Man hat viel schlaflose Nächte auch mal und da überlegt man sich und dann fängt man so das Sinieren an, wie könnte das laufen? Und wir haben vorhin davon gesprochen, dass wir beide bäuerliche Herkunft aus dem gleichen Dorf sind. Bei den Bauern lernt man halt das Frühaufstehen und das Arbeiten und es kaum Feierabend machen, weil man ja von früh bis Abend auf dem Feld oder im Stall ist. Und das ist so, und da sind wir geprägt worden davon. Mhm, und wir sind also weder Urlaubsmenschen gewesen, noch Feierabendmenschen. Wir haben also viel gearbeitet und meine Frau hat mich da unwahrscheinlich unterstützt und hat Verständnis gehabt. Und wir haben oft den Urlaub in Gemeindefahrten hineinfallen lassen. Aber jetzt sind wir doch in Spanien unterwegs gewesen mit der Gemeinde. Ja, das haben wir alles als Urlaub gewertet. Man hätte auch sagen können, so, jetzt gehe ich 8 Wochen in Urlaub oder 4 Wochen, habe jetzt die Fahrt gemacht, das ist bei uns nie vorgekommen.
Aber darf ich Sie noch fragen, weil ich finde, das hat irgendwie mit dem Pilgern auch zu tun, weil man ja immer sagt, das Pilgern, das ist ja auch der Lebensweg. Und Sie haben ja auch vorhin gesagt, wir haben keine bleibende Stätte hier und so. Was glauben Sie denn persönlich, wie es weitergeht, wenn man mal stirbt?
Ja, da gibt es ja viele Gedanken und Vorstellungen. Also ich habe mich in letzter Zeit auch ein bisschen mit moderner Theologie beschäftigt, mit dem Professor Gröger aus Hamburg. Der ist mir zufällig, bin ich dem begegnet, als 15-Jähriger, wo ich herkomme, Ergesheim, der Gemeindepfarrer, der mich da zum Pfarrer berufen hat, der hat den Matthias Gröger auch als Schüler am Wochenende in seinem Haus gehabt. Und da habe ich ihn kennengelernt und dann ist er in Winsheim mit mir in die Schule gegangen, hat ihn dann aus den Augen verloren. Und durch eine Geburtstagsfeier vor 15 Jahren, der Pfarrerstochter von dem Ergesheimer Pfarrer war auch da, und da habe ich mitgekriegt, er ist in Hamburg. Und habe aber weiter auch nichts mit ihm zu tun gehabt. Das ist ein kluger Kerl gewesen. Und jetzt zufällig im Deutschen Pfarrerblatt steht eine Annonce von einem Buch von Matthias Gröger. Das habe ich dann bestellt und stelle fest, er hat eine Theologie, die sehr viel weiter geht als das normale dogmatische Denken. Ich habe mich bisher so nie mit beschäftigt, bin eher konservativ, aber was er da schreibt, hat mich dann schon interessiert und habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt. Und er hat geschrieben, ja, das ist wunderbar, dass wir uns da nochmal treffen. Und das Mittelfranken, das ist ihm ans Herz gewachsen, das ist die schönste deutsche Landschaft und so. Und das Pfarrhaus in Ergesheim und die Begegnung. Und da haben wir uns kurz miteinander ausgetauscht. Und ich habe da beiden Bücher gelesen. Manche Sätze sind so, dass ich sie 5-mal lesen musste, bis ich es begriffen habe, weil sie so lang sind. Und ich habe auch vor jeder Lektüre immer darum gebetet, dass ich meinen Glauben nicht verliere. Und es sei interessant, was er da schreibt über Tod und Leben und über die ganze Kirche und Christlichkeit. Also ich muss sagen, er hat mich überzeugt in seinem Wunsch zu transformieren, die alten Begriffe zu übersetzen in unsere Zeit. Und sagt, es sind die Leute, die davonlaufen, die gehen nicht aus Uninteresse, sondern weil die Kirche nicht verstanden hat, all die Begriffe in ihre Sprache, in ihre Vorstellungswelt zu transformieren. Und da schreibt es von Luther auch bestimmt und zitiert streckenweise ihn. und weißt auch noch, dass der Luther schon sehr fortschrittlich gedacht hat, obwohl man es ihm so nicht zutraut. Und das gibt mir in letzter Zeit viel zu denken, gerade auch diese Frage. Und ich denke immer, es ist der Tod ein Durchgang zum Leben. Mhm. Wir haben im Religions-, in der Volksschule ein Gottbüchlein gehabt aus der Nachkriegszeit, dass der liebe Gott von Sternen umgeben oder alter Mann mit so einem Bart und so. Also das war eine Irreführung, so ein Bild. Man kann sich Gott nicht vorstellen. Und eben der Matthias Gröger sagt auch, Gott lässt sich nicht abbilden. Er lässt sich nur als eine Kraft, als eine Urkraft erleben, mit der man rechnen kann, die man auch im Gebet mit einbeziehen kann, der über Leben und Tod bestimmt, diese Kraft und so. Und dass wir nicht einem Ende entgegengehen mit dem Tod, sondern dass es irgendwie in der Kraft, die wir Gott nennen, Gottes weitergeht. Also ich glaube, wir müssen uns lösen von den engen Vorstellungen unserer Religionsunterrichtssituation in viel großzügigere Dimensionen, die auch die Theologen nicht beschreiben können, weil es nicht zu beschreiben ist, aber man kann nur vertrauen und glauben.
Ja, eine schöne Vorstellung, ja.
Und ich denke auch immer,
Durchgang zum Leben, finde ich.
Das Pilgern, das bringt auch genau dies zum Durchbruch, dass man sagt, wir haben ja keine bleibende Stadt, die zukünftig so, wir gehen einem Ziel entgegen. Aber das Ziel ist jetzt, wir wissen, was das Ziel ist, aber können es nicht beschreiben als Bild. Können vertrauen und glauben.
Ja.
Und das gibt natürlich Hoffnung. Man kann natürlich auch ohne Glauben sterben oder einen eigenen Glauben zurechtzimmern. Aber ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist. Da denke ich immer, da hat die Kirche Aufgaben. Ne? Mhm. Verschiedene Aufgaben, unter anderem auch das Pilgern. Mhm. Als einen Weg für den modernen Menschen zu definieren und auch zugänglich zu machen.
Dankeschön fürs Zuhören. Eine neue Podcast-Folge gibt es immer am 25. eines Monats. Am besten den Podcast abonnieren, dann verpasst man nie eine neue Folge. Alles andere findet sich auf meiner Internetseite www.pilgerwissen.de. So, und jetzt ist Zeit, mal wieder pilgern zu gehen. Ultreia!